Metal-Pod.
Ach fuck, der Stefan hat ja immer noch keine Zeit. Ja gut, dann eben so.
Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Rost und Stahl im Hochsommer 2025. Und ja, aufmerksame Hörer und Hörerinnen werden es gemerkt haben, ich bin diesmal nicht alleine und ich habe hier einen ganz besonderen, ja man muss sagen, Gast. Ja, wen habe ich da am anderen Ende? Den lieben...
Ja, der alte Mattes ist wieder weg. Der verlorene Sohn kehrt zurück, zumindest für diese Folge hier. Wir hatten uns ja schon vor einigen Wochen mal auf dem Rockart getroffen und auch darüber gesprochen, ob wir nicht mal wieder vielleicht mal was zusammen machen wollen. Und da bot sich doch jetzt das Sommerloch so ein bisschen an, wo Stefan schwer mit seinem Hausbau beschäftigt ist. Und ja, da hört er mich mal wieder.
Er lässt mich ja hier fleißig im Stich. Seit Monaten, möchte ich sagen. Nein, und...
Für seine Pracht wahrscheinlich.
Der ist kräftig am Renovieren. Gestern kamen schon wieder die verzweifelten WhatsApp-Nachrichten, dass er Hilfe sucht. Ja. Nee, und deswegen, ich freue mich auf jeden Fall, Mattes, dass du ja Bock hast hier bei tropischen Temperaturen, wobei heute geht's, ne? Also 17. August haben wir.
Ja, heute geht's. Damals habe ich zur Aufnahme den besten Tag sofort mit ausgesucht. Gerade hat sogar ein bisschen geregnet hier, kommt ein bisschen frische Luft rein.
Ja, ich muss doch das Fenster aufreißen.
Ist so schlecht.
Ja, Mattes, long time no hier zumindest offiziell auf dem Kanal. Wie ist dich? Wie ist die Lage? Was macht die Podcast-Rente?
Ja, sehr gut. Ich verjubel ja noch fleißig unsere Tantiemen, die wir verdient haben.
Wie weit du mit 2 Euro kommst, ey.
Ja, ne? Guck mal, in Thailand kriegst du da noch was für. wir haben es ja privat schon gesprochen. Es passiert ja bei einem Familienvater erschreckend wenig an spektakulären Dingen. Man arbeitet halt, geht so ein paar privaten Projekten mal nach, hört Metal, wo man es mal kann, kümmert sich um den Spross. Und so zogen jetzt die letzten Monate eigentlich so ein bisschen an mir vorbei. Dennoch nicht gänze unmetallisch. Ich hatte es, glaube ich, auch kurz erzählt. Ich war bei Iron Maiden Juli gewesen. Das war mal wieder so ein schönes Jahreshighlight für mich. Natürlich sehr voll, war ausverkauft. Diesmal im Infield, muss ich sagen, etwas unglückliche Stelle gehabt. Man hat zum Großteil nur die FOH gesehen und konnte die Band hauptsächlich nur auf der Bühne verfolgen. Und da konnte man dann mal hinterher so ein bisschen ausscheren. Aber so ein fantastisches Setlist, ne, mit ganz vielen alten Klassikern, die man so jetzt vielleicht auch live noch nicht so alle Tage gehört hat. Lohnen sich immer. Und so oft werden wir vielleicht auch nicht mehr die Gelegenheit haben, Maiden oft zu sehen. Also,
und du... Du
kann
warst,
ich nur empfehlen. Also mir hat's
du warst
Spaß
vermutlich
gemacht.
In Gelsenkirchen, richtig?
Ja, genau, richtig.
Ja, dann hättest du ja hier unseren lieben Markus treffen können. Der war auch da, der hier von Metal Markus Metal Podcast. Ach. Und wir haben kleine Empfehlung, haben wir hier, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet. Stefan und ich waren zu Gast ein zweites Mal in seinem Podcast. In seiner Folge 100 hat er nämlich mit Leuten, die irgendwie mit ihm was zusammen gemacht haben in den ersten 99 Folgen, die hat er sich dann so eingeladen und da waren wir jetzt auch dabei und ja, deswegen kleine Empfehlung, hört mal in die Folge 100 rein, wenn ihr ja so ein gutes Viertelstündchen Stefan und Hoshi hören wollt mit Markus zusammen. Ja, da haben wir nämlich auch über dieses Konzert auch geredet ein bisschen, haben wir glaube ich am Tag danach aufgenommen, nachdem das stattgefunden hatte, das Maiden-Konzert, deswegen fällt mir das hier so.
Da muss ich mal reinhören, denn es ist ja besonders spannend, wenn man selber dabei war. Aber ich habe nicht mal die Leute gefunden, die ich kenne. Es war so voll. Wohl eine alte Bekannte wieder getroffen, war auch ganz schön, aber das war dann auch mehr so dem Zufall geschuldet. Und ansonsten, wie gesagt, hat es Spaß gemacht. Aber dann lausche ich mal der Metal-Markus-Folge und lasse das dann auch nochmal ein bisschen Revue passieren.
Ja, apropos Revue passieren, da wollen wir heute auch einiges Revue passieren lassen. Wir wollen ja hier so richtig oldschool-mäßig uns heute hier versammeln. Bevor wir da reinstarten, Mattes, du hattest ja ein wenig noch den Podcast weiterverfolgt und du hast mir vorhin im kurzen Vorgespräch schon gesagt, dass du die Wacken-Folge auch gehört hattest, die letzte, die ich gemacht habe.
Ja, die hatte ich mal gehört. Das ist
so eine Solo-Folge von mir gewesen. Ich glaube, erst die zweite hier auf dem Kanal, die es überhaupt gab, wo ich mal alleine gelabert habe. Ich glaube, im Premium-Feed habe ich das ein paar Mal schon gemacht, aber hier war es, glaube ich, erst die zweite offizielle. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dazu ziemlich viel Feedback gekriegt, so auf privaten Kanälen, so per WhatsApp und Anruf von Gesprächen und so. Und ich wollte da nochmal zu sagen, ich glaube, ich war extrem negativ, was das Festival angeht. Also vielleicht kannst du mir da auch mal deine Meinung zu sagen. Du hast ja gehört. Dann.
Ja, das klang jetzt nicht gerade nach einer Lobrede. Also ich hatte dir dann ja sogar nochmal per WhatsApp mein Beitrag geschickt. Ne? Das hat dann wohl doch katastrophaler war, als ich es gedacht hätte von den ersten Berichten, die ich so gehört hatte. Ich meine, ist natürlich dann blöd, wenn man dann schon, weiß nicht, wie lange wäre es gegangen, bis Sonntag und bis am Freitag abgereist, wenn man mal so in den Ticketpreis bedenkt, dass das so schwierig war von den Geländeverhältnissen und teilweise so unzumutbar, dass das dann so weit kommen muss, dass man so verfrüht abreisen muss. Ja, ist dann vielleicht auch schwer, so dann die positiven Dinge zu sehen, die vielleicht auch da waren. Man nimmt ja Negatives immer mal mehr so ein bisschen verstärkt mit. Aber berichte mal, du hast das nochmal so auch so für dich nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und
ja,
war jetzt doch gar nicht
so. Ja, doch, also ich bleib bei den Aussagen, die ich in der Folge gemacht habe, da will ich jetzt nicht von abweichen, aber also mir ging es jetzt nicht darum, irgendwem Festivals oder das Wacken im Speziellen schlecht zu reden. Wollte ich nochmal sagen. Also ich habe halt auch von vielen Leuten gehört, die gesagt haben, boah, ich war auch da und ich fand's mega gut. Und das kann natürlich auch jeder gerne so empfinden, ne? Also ich will da jetzt keinem irgendwie reinreden und sagen, ist aber scheiße. So, ne? Also kennst du das so, wenn du mit Leuten irgendwie auf einem Konzert bist? So, ich meine, wir waren ja früher häufiger auch mal auf dem Konzert und ich hasse nichts mehr, als wenn Leute aus dem Konzert rausgehen und total beseelt sind und einer steht dazwischen, der Sound war aber scheiße und warum haben die das nicht gespielt, ja, und überhaupt, früher waren die besser und der neue Sänger ist scheiße und weißt du, so den anderen das kaputt machen.
Ja gut,
so, ne?
Aber es gibt natürlich, glaube ich, auch einen Unterschied zwischen, sage ich mal, so ein paar, die Suppe suchen wollen, ne? So, natürlich ist Live-Sound manchmal auch so ein bisschen auch mit Glück verbunden. Wo stehst du gerade? Wie ist die Arena zu beschallen? Je nachdem. Man kann das halt in der Suppe suchen, wenn man zurechtfindet. Okay, kann man so eine Kritik ja äußern. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck. Ich meine, das war ja so viel, was schiefgelaufen ist, womit unter nicht jeder was für kann. Denn fürs Wetter kannst du natürlich nichts. Nur, wie du auch richtig gesagt hast, man hatte eigentlich jahrelang Erfahrung mit. Und ich glaube, man hätte da auch mehr tun können. Aber gut, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass deine Kritik darauf so ein bisschen abzielte, so Kleinigkeiten schlecht zu reden, sondern dass es wirklich schon sehr signifikant war und auch durchaus seine Berechtigung hatte. Dass man da sich natürlich, ob der Zeit, die man da reinsteckt, ne, da ist eine Woche Urlaub locker für weg, das Geld, was man da lässt, da erwartet man natürlich auch ein bisschen was. Ne? Das ist was anderes, als wenn ich hier zum 20-Euro Underground-Konzert gehe und mich dann hinterher vielleicht über den nicht ganz so bombastischen Sound beschwere.
Ja, also mir ging es halt nur darum, ich will halt den Leuten, die da Spaß dran haben, jetzt nicht das irgendwie vermiesen. So, ne? Da soll jeder Spaß dran haben, wie er will. So, ne? War ein bisschen subjektiv alles, aber nichtsdestotrotz ist halt meine Meinung, bleibe ich bei. Ja gut, so viel zu der vergangenen Folge, würde ich sagen. Mathis, wir haben uns was Schönes überlegt, mal wieder, finde ich.
Ja, wir blicken in die Zukunft. Wir holen ein altes Format zurück, zumindest was du jetzt in der Form, glaube ich, mit Stefan nicht übernommen hattest. Aber was, glaube ich, viele Hörer ganz gut fanden, damals ganz gut ankam, wir wollen wieder so eine kleine Zeitgeist-Folge heute machen und haben uns da eine sehr aktuelle und eine immer noch aktuelle Platte aus diesem Jahr ausgesucht.
Genau.
Wir besprechen gleich zwei Platten. Verlieren ein paar Worte, wie damals schon üblich, über die Band, reden vielleicht ein paar Sätze über das Cover und gucken uns dann so Track für Track mal diese beiden Alben an. Und willst du schon verraten, was wir mitgebracht haben?
Ja, genau. Also vielleicht nochmal ganz kurz. Also das stimmt, das Zeitgeist-Format als solches, das heißt nicht mehr so. Allerdings haben Stefan und ich ja durchaus öfter mal Abstimmungen auch gemacht. Das haben wir uns jetzt gespart, auch um so ein bisschen das hier quasi den Ehrengast, also dich hier heute, nicht verfrüht irgendwie rauszuhauen. Und außerdem hatten wir auch Bock auf die beiden Platten, die wir besprechen. Aber was, glaube ich, die Besprechungen, die mit Stefan stattfinden, von denen unterscheidet, die wir im Zeitgeist-Format gemacht haben, ist, glaube ich, die Tiefe. Wir haben uns ja im Zeitgeist immer sehr, sehr intensiv mit den Platten beschäftigt.
Ja, das meinte ich halt mit in der Form so nicht fortgeführt wurde. Aber ist ja auch gut. Ich meine, man kann sich ja auch irgendwo weiterentwickeln, Dinge mal anders machen und man muss dann ja so seinen eigenen Rhythmus dann auch finden.
Aber heute wieder die volle Hoshi-Mattes-Volldröhnung. Wir quatschen insgesamt über 22 Songs und wir reden über die noch aktuelle Sodom, The Arsonist als erstes, ne? Und ja, den genau. zweiten Wunsch darfst du einmal raushauen. Das war nämlich deiner.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Die zweite Platte, die wir besprechen wollen, ist der aktuelle Auswurf von Hammer King. Eine Band, die bis dato auch immer so ein Stück weit vielleicht auch an mir vorbeigegangen ist, weil ich auch gar nicht mehr so viel Power Metal höre. Und wenn, dann meistens immer so die alten Klassiker. Mhm. Ich meine, die gibt es jetzt auch schon ein paar Jährchen, sind in der Szene mittlerweile recht bekannt. Und ich hatte halt gesehen, die haben ein neues Langeisen am Start, Make Metal Great Again. Und die kam auch jetzt erst am Freitag raus. Wir hatten jetzt nicht so viel Zeit, da reinzuhören. Ja. Aber wir haben es dennoch für euch getan und dementsprechend die Zeitplatte Hammer King Make Metal Great Again.
Genau, aber wir fangen an mit den alten Gelsenkirchenern, mit Vodos, wie der Experte sagt.
Hat Reddy ihn eigentlich mal erklärt? Ich glaube schon, ne?
Also in der frühen Folge. Ich glaube, den kennt jeder, oder? Ich weiß nicht, aber
vielleicht
mal so in zwei Sätzen, das ist so ein Meme, wenn man das Sodom-Logo umdreht, dann steht da Vodos und ich habe aus verlässlichen Quellen, York, dass Tom da gar nicht drauf steht. Der findet das wohl kein Stück lustig. Und es gibt tatsächlich ich weiß nicht, ob es ein Foto oder ein Video, das hat er mir auf jeden Fall letztens gezeigt, wo er auf der Bühne steht und eine Flagge, eine Sodom-Flagge über seiner Box hängen hat und die mit Absicht falsch rum draufgehängt hat, um Tom so ein bisschen zu ärgern. Extrem geile Aktion, finde ich.
Auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ja, sollen wir, wie üblich, soll ich da mal so ein paar Sätze über Sodom verlieren? Ich glaube, die muss man nicht groß vorstellen. Haben wir bestimmt auch schon mal gemacht. Wir haben ja schon mal über Sodom-Platten gesprochen. Ich gebe noch mal so ein bisschen einleitenden Sermon dazu. Gehört ja irgendwie auch mit zum Konzept. Sodom seit ihrer Gründung, frühen 80ern, ich glaube 81, 82.
Wiki sagt 82.
Ja, ich habe da aber unterschiedliche schon gelesen. Wahrscheinlich wissen die das selber nicht so genau. Wir wissen immer, wie so großartige Gründungen zustande kommen an einem bierseligen Abend. Alle der prägenden Kräfte im deutschen Thrash Metal gehören zu den Großen auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, aus Gelsenkirchen, alte Gelsenkirchener Truppe, um den Sänger und Bassisten Tom Angel Ripper. Truppe hat ja schon seit jeher so ihren sehr eigenen rohen Sound auf jeden Fall. Anfangs bestimmt stark von Venom, Motorhead beeinflusst. Ne? Tom selber großer Motorhead-Fan. Denk nochmal so an, besonders die Frühwerke hier, sowas groß wie Obsessed by Cruelty, absoluter Klassiker heute. Hat natürlich die Szene sehr stark mitgeprägt. Dann auch wenig später mit bekannten Alben Agent Orange, vielleicht so neben Persecution Mania auch so mit meinem Lieblingsalbum von Sodom, setzen natürlich extreme Akzente und Maßstäbe in den 80ern im Metal-Bereich, im Thrash-Metal-Bereich. Und inhaltlich, was man von Sodom auch seit jeher kennt, es geht um Szenen zwischen Kriegsrealität, du hast Gesellschaftskritik drin, es geht manchmal so um apokalyptische Szenarien. Und genau in der Tradition steht jetzt auch die nunmehr 17. Platte von Sodom, ne? Ich mich verzählt habe, müsste das Album Nummer 17 sein. Nicht. The Arsonist, ne? Was so vielleicht wie der Brandstifter oder ein Brandstifter.
Komm, Hand aufs Herz, musstest du es nachgucken?
Ich muss es nachgucken, ich wusste es auch nicht. Vom Cover kann. War das jetzt so? Ja, passt natürlich, können wir jetzt gleich drüber reden. Und auch fast 5 Jahre jetzt nach Genesis 19. Mhm. Ja, hat doch jetzt so ein bisschen gedauert. Und jetzt so ein paar jüngste Ereignisse haben ja auch in der Szene für ein bisschen Furore gesorgt. Und zwar hat Tom Angel Ripper bekannt gegeben, dass die Live-Aktivitäten von Sodom bis auf Weiteres auf Eis liegen, weil er auch mal Zeit für sich wollte, auch mal andere Dinge neben der Musik zu machen. Es war seine Entscheidung, sagt er selber. Die anderen Jungs hätten gerne sogar noch mehr gemacht. Aber er sagt, er hat jetzt auch ein gewisses Alter erreicht. Er möchte noch ein paar andere Dinge machen, vielleicht bevor mal das Schicksal auch einholt und er gewisse Dinge nicht mehr kann. Er hat jetzt von sich aus nicht ausgeschlossen, dass da noch mal was kommen wird, dass man vielleicht noch mal auf Tour gehen wird, aber das sieht er gerade nicht. Also so ganz nichts mehr von Sodom werden wir sowieso nicht hören. Es sind jetzt wohl einige Re-Releases, vielleicht sogar etwaige neuen Aufnahmen noch geplant. Und ein paar Pläne, die wohl mit dem aktuellen Label noch das Licht der Metal-Welt erblicken werden. Und wie es dann vielleicht in ein paar Jahren mal aussieht, muss man sehen. Für mich klang das, ich hatte mir das Interview auf YouTube beim Metal Hammer Kanal angehört, das klang jetzt nicht so wie sein Abschied für immer. Er hat auch ganz bewusst gesagt, also sagen, er macht ihn nicht mehr, wenn er nochmal die Chance besteht, dazu zurückkommen, vielleicht nochmal was zusammen machen. Und danach hört es sich für mich auch an, da der jetzt einfach mal ein bisschen Zeit braucht und mal ein bisschen was anderes neben der Musik machen möchte.
Also der hatte ja auch vor einiger Zeit in der Westdeutschen Allgemeinen, also in der WAZ, ein Interview gegeben zu genau dem Thema. Und das war, das hatte ich mir auch nochmal durchgelesen, die Tage. Und also es hört sich so ein bisschen so an wie, ich sag jetzt mal Tschüss, aber ich halt nochmal die Tür offen. So, ne? Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es nicht irgendwie klüger wäre, tatsächlich zu sagen, so, das war's jetzt, Leute, wir hauen den Sack, wir machen nochmal vielleicht im Amphitheater oder so ein fettes Abschiedskonzert irgendwie mit ein paar coolen Supportbands, vielleicht ein bisschen Nachwuchs auch dann fördern oder so. Und dann...
Das 5 Jahre andauernde Abschiedskonzert von den Scorpions, so 10 Jahre, ich weiß nicht, wie lange sind die jetzt schon auf Abschiedstournee?
Ja gut, aber die könnten ja wirklich sagen, hier Gelsenkirchen, einmal Amphitheater, ne, richtig groß. Ich meine, das würden die so ohne Abschied wahrscheinlich nicht ausverkaufen alleine, würde ich mal behaupten. Aber keine Ahnung. Und dann sagst du halt, wenn du in 5 Jahren wieder Bock hast, also Tom Angel Ripper wird immer Musiker finden und möglicherweise halt auch seine Jungs, die er jetzt hat. Ne? Dann ist wahrscheinlich nicht so viel Aufwand, da irgendwie die wieder zusammenzutrommeln. Ne? Und dann zu sagen, ja komm, dann sind wir jetzt doch wieder da. Ne? Aber gut, muss er selber wissen, im Moment ist so ein bisschen, es hört sich sehr schwebend an. Ja, keine Ahnung. Also ich...
Naja, weiß es wahrscheinlich selber noch nicht.
Genau, also ich finde es halt schade, wenn die sich wirklich endgültig auflösen. Andererseits kann ich es auch verstehen. Da muss nicht jeder den Lemmy machen und irgendwie noch eine Woche bevor tot bist, noch auf der Bühne rumstehen. Das muss einfach nicht sein. Das ist vollkommen in Ordnung, dann auch irgendwann zu sagen, so, das war's jetzt. Ne? Und dann ist auch gut. Ne? Naja, gut, aber sie haben auf jeden Fall noch mal ein Album rausgebracht. Und ja, das, ich weiß gar nicht, weißt du gerade, wann es rauskam? Ist schon ein bisschen her, ne?
Juni, ich kann mal kurz nachschauen, ob ich es spontan habe. Release war am 27. Juni,
über
Steamhammer SD.
Gut, also irgendwie gute 6 Wochen.
Krass. So,
ne?
Das ist noch aktuell, würde ich sagen.
Ja, sollen wir mal in guter alter Tradition ein wenig über das Cover-Artwork reden, das du gerade schon angedeutet hattest.
Oh ja, The Arsonist. Ja, ich fange einfach mal an.
Bitte.
Was sieht man da? Man sieht die Welt brennen. Ne? Du siehst überall Flammen auflodern. Schwarzer Rauch zieht in den Himmel. Trümmer liegen herum. Vorne sieht man überall so Gestalten. Die wirken, als würden sie so mitten im Chaos ums Überleben kämpfen. Du siehst über allen thront den legendären Knarrenheinz.
Ja.
ist auch so ein Larger-than-Life-Charakter im Bandgefüge, so wie der Maiden, dieser ein bisschen. Ne? Und dem entsprechend in alter Tradition auch hier zu sehen. Im Vordergrund hast du noch diese etwas dramatische Szene, ne, aus einem Überlebenden und einem Skelett. Also so richtig hartes Kriegsszenario eigentlich und auch sehr apokalyptisch durch die Skelette. Ja, schon hart, ne, aber typisch Sodom.
Ja. Der hatte in dem Interview gesagt, dass ihm irgendwie KI unterstellt wurde, also dass es mit KI erzeugt wurde. Und er meinte dann, nee, das ist alles handgemalt. Und er sagte, das ist Kunst, das kannst du im Louvre ausstellen. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Aber es ist handwerklich auf jeden Fall super. Er hatte auch den Künstler genannt, weiß ich jetzt gerade nicht, ist auch nicht so wichtig. Ich finde, es sieht sehr, sehr gut aus. Und also KI-mäßig, finde ich, sieht das gar nicht aus.
Nee, zumindest nicht so typischerweise. Also ich weiß nicht, was eine gute Kunst-KI kann, wenn du der sagst, irgendwie lass es bitte so ein bisschen auch gemalt aussehen und nicht so billig. Also wenn du damit genug Text an die ganze Sache rangehst, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da auch mal was Vernünftiges rauskommen kann. Da muss nicht immer wie Scheiße aussehen.
Ja.
Aber klar, glaube ich sofort, wenn er sagt, da hat sich jemand hingesetzt, das wirkt auch irgendwie sehr gemalt, so in seiner Stilistik. Gerade wenn du das so in etwas höhere Auflösung dir mal anschaust, ne, das wirkt schon sehr gemalt auch.
Ja.
Und, ja gut, Kunst auf jeden Fall, ob es im Louvre hängen wird. Gut, dann muss man mal ein paar hundert Jahre abfahren, vielleicht ist es dann ein Klassiker.
Und hier sehen wir Vodos. Ja, das absolute Negativbeispiel ist ja die Bone Collector von Gravedigger. Da habe ich ja mit dem Stefan auch schon einige Male drüber abgehatet. Das sieht ja wirklich so scheiße KI-mäßig aus. Ich meine, das ist ja auch bekannt, dass da KI dran war. Also solche Offensichtlichkeiten wie da jetzt, also dass der Knarrenheinz irgendwie 6 Finger hätte oder so, sehe ich jetzt hier nicht. Und das sieht schon alles echt okay aus. Also mehr als okay.
Ja.
Ich finde es ein sehr, sehr schönes Cover-Artwork.
Ich finde es auch absolut gelungen. Also auch gerade für das, was es ist, was es darstellen soll. Hart, ne? Aber ja, trifft schon meinen Geschmack, was das angeht. Also es ist echt ein sehr gutes Albumcover auf jeden Fall.
Also man hat auf jeden Fall wieder, man hat auf jeden Fall wieder so diese Agent Orange M16-Vibes da drin, durch diese Hubschrauber auch, die da drüber fliegen über das Kriegsszenario und so, ne?
Ja, kannst fast sagen, so als wäre die Zeit auch stehen geblieben, ne? Das hätte auch so in der Form auch locker auf einen der 80er-Alben passen können.
Ja. Ja, Style, genau. Ja. Also, wir haben 13 Songs verteilt auf 48, fast 49 Minuten. Relativ lang. Und ja, wollen wir mal reinstarten mit dem ersten Song, mit The Arsonist? Ist ja kein Song, ist ja ein Intro, ne?
Intro, genau, ein Instrumental. Atmosphärisch düster gehalten. Es baut so ein bisschen Spannung auf. Mündet dann natürlich in dem ersten richtigen Song, also Battle of Harvest Moon. Du hast so einen weiblichen Klagegesang drin, der hat für mich so ein bisschen so was leicht Orientalisches. Weiß nicht, hast du das etwas anders wahrgenommen?
Nee, volle Kanne. Also exakt so, wie du sagst. Ja, leicht orientalisch, ja. Und so sphärisch, ne, im Hintergrund, ne?
Ja.
Und dann haben wir so zum Ende hin dann so eine technisch verzerrte Stimme, ne, die da irgendwie sowas drüber growlt, ne? Und das ganze Ding ist eine gute Minute lang und ich finde es extrem stimmungsvoll, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch nicht zu lang, ne, über den Schwanz den Bogen hier nicht.
Ja.
Man könnte auch manchmal dieses Intros ja in 3 Minuten gehen. Gut, ich hätte es jetzt wahrscheinlich auch nicht vermisst, wenn es nicht drauf gewesen wäre, aber wie du sagst, baut einen guten Spannungsbogen auf und leitet sehr gut in den ersten Song rein.
Ja, man hätte das sogar, also dadurch, dass es eben nicht so erzlang ist, das eigentlich auch mit dem zweiten Song vereinen können, ne? Also mit dem ersten richtigen Song, mit dem Battle of Harvest Moon, zumal der mit 4:12 jetzt auch nicht so urlang ist, ne? Aber ist natürlich auch schön, dann hast du halt dein eigenes Ding, ne? Und das lässt sich ja dann bei Konzerten auch ganz gut separat abspielen.
Ja.
Und dann,
also so richtig überlange Tracks hast du sowieso auf dem Album nicht drauf. Ne? Ich glaube, du längst hier mit 4:44.
Ja.
Gut, sind auch 13 Songs und trotzdem kommst du auf eine Spielzeit von knapp 49 Minuten.
Ja.
Aber alles eine gute Länge, würde ich sagen.
Ja. Ja, lass mal über den ersten echten Song reden, über Battle of Harvest Moon.
Mhm.
Also ich finde, das ist ziemliche Sodom-Standard-Kost erstmal. Also man erkennt sofort so. Also Fans kommen hier direkt erstmal auf ihre Kosten so, weißt du, so rumpelndes, stampfendes Schlagzeug, paar Gangshouts im Refrain.
Mhm.
Und im Solo wird es ein bisschen flotter und ist schon ziemlich traditionell Sodom, finde ich. Also keine Überraschung.
Ja, genau, thrash wie er sein soll. Ne? Du hast diese gewohnt wuchtigen Riffs drin, du kriegst direkt auf die Fresse. Ist auch einfach eine Ansage von der Band, ne? So nach 4-5 Jahren jetzt wieder ein Album rauszuhauen, so Sodom sind zurück mit voller Wucht, so wie ihr uns kennt. Und das sagt der Song hervorragend aus. Also, wie du schon sagst, ein typisches Sodom-Stück halt.
Ich kann dir, ohne jetzt dem Fazit vorweggreifen zu wollen, allerdings schon sagen, dass ich finde, dass das beileibe nicht der stärkste hier drauf ist. Also, das wird nicht mein Anspieltipp.
Wir werden sehen.
Aber vielleicht wird es der dritte Song, der Trigger-Disziplin. Und leg mal vor.
Ja, ein absolutes Riff-Feuerwerk. Mich hat das Ganze so ein bisschen sogar so ein etwas älteres Slayer erinnert. Also nicht 80er Slayer, aber so diese World-Painted-Blood-Ära, so von diesem Riffing her hatte das so ein bisschen was für mich. Der ist on point, der explodiert. Ich finde den Wechsel in den Vocals sehr gelungen. Und allein diese vielleicht auch ungewollte Slayer-Referenz hat mir sehr gut gefallen, der Track auf jeden Fall.
Ja.
Also wäre definitiv ein Kandidat, wenn wir jetzt schon über Anspieltipps reden wollen würden.
Also ich finde, der ist auch ganz anders als der Battle of Harvest Moon. Und der ist ja so ein bisschen mit Tempo. Ich finde, die Vocals sind extrem angepisst. So sind die aber generell auf dem Album. Ne, finde ich, ist auch eine Stärke tatsächlich. Werde ich bestimmt später auch nochmal drauf eingehen. Und ich finde, dass der, du hast es gerade Slayer genannt, das stimmt jetzt, wo das
hat mich so ein bisschen also an diese World Painted Blood Ära so insbesondere erinnert. Ja. Dran erinnert.
Also kann mir jetzt so ich vor, voll
kann
mit,
man
also
anders
ich,
wahrnehmen, aber
Ich hatte mir gesagt, ich fand, es klang recht modern, also vor allen Dingen für Sodom-Verhältnisse, aber du hast recht, da sind so Slayer-Einschläge drin, ja. Gefällt mir auf jeden Fall viel besser als der erste und, also wenn man ein bisschen mäkeln will, ist halt in der Strophe vielleicht ein bisschen eintönig so, aber dann hast du da auch wieder so ein bisschen Growl-Vocals hier und da, die das so ein bisschen auflockern und dann hast halt diese Tempowechsel da drin und dann stampft der sich so dem Ende entgegen und ist schon ein gutes Ding, so, auf jeden Fall, ja. Vierter Song, dritter richtiger Song, The Spirits That I Called. Ja, ich würde sagen, startet zumindest ziemlich klassisch wieder, ne? So oberes Mittempo, vielleicht ein bisschen drüber so. Und ich finde also hier besonders den Refrain ziemlich geil. So, ich habe mir notiert, ein rumpelndes Highlight.
Ja, das auf jeden Fall. Und ich finde, er hat sogar trotz oder vielleicht gerade so wegen seiner sag ich mal, so typischen Thrash-Dampfer-Referenz, auch etwas Hündisches für mich in irgendeiner gewissen Form. Vielleicht auch wegen diesem guten Refrain, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Du hast wunderbar hervorstechende Gitarren. Ich finde überhaupt den Sound, so auf dem Album kann man ja auch schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, gelungen.
Ja.
Der wirkt so ein bisschen bedrohlich auch, zumindest so ein Vibe, der da mitschwingt. Und das ist jetzt auch kein untypischer Song, ne? Also wir haben das Rad jetzt hier nicht neu erfunden, macht Spaß und ja, Thrash und Sodom in Reinkultur für mich.
Ja,
voll. Aber Kunde. Wie gesagt, nicht so, dass man sich jetzt hier wiederholt trägt am Anfang. Ne? Der hat schon so seinen eigenen Charakter auch auf dem Album. Den erkennst du wieder, auf jeden Fall, aber es ist fein.
Ja. Genau. Schreiten wir weiter zum Witch Hunter, der natürlich benannt ist nach dem 2008 verstorbenen Drummer Chris Witch Hunter und ist natürlich ein Tribut an den Weggefährten und Freund von Tom, ne? Also gar keine Frage. Ich finde die Gangshouts im Refrain ziemlich geil. Ich bin mir bei den Lyrics nicht so ganz sicher, aber bevor ich darüber sprich, was hältst du denn davon?
Ja, also ich finde erstmal krass, wenn du überlegst, 2008, das ist auch bald 20 Jahre her, ne?
Ja, krass.
Das kommt einem so ein bisschen wie gestern vor, dass du noch mitbekommen hast, wie ein Tributkonzert gemacht wurde. Ich glaube, Tom hatte die Nachricht auf einer Südamerika-Tour erreicht. Mhm. Ja, hat auch, glaube ich, damals überlegt, die Tour abzubrechen, hat sich dann aber irgendwie dagegen entschieden und haben ja nochmal dieses schöne Tributkonzert auf die Beine gestellt, um die Mutter von Chris dann auch finanziell ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ist ein wunderbares Tribut, finde ich, auch mehr als verdient an, sag ich mal, wirklich so eine Szenegröße, ne, gerade so, wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst und mit der Thrash-Szene so ein bisschen groß geworden bist. Ich glaube, so sein spezielles Drumming, er galt ja allgemein hin nicht als der technisch beste Drummer, aber so wie er, sag ich mal, so die ersten Alben eingespielt hat, das hat auch keiner nach ihm mehr hinbekommen. Er hatte so halt seinen eigenen Schlag gehabt und das Stück selber, wie gesagt, ist eine schöne Homage. Gangshouts sind gut, der ist schnell, der ist puristisch, hat ein paar Punk-Vibes drin für mich, Refrain ist gut. Also ich kann mir auch sogar vorstellen, wenn es nochmal dazu kommt, dann soll er dann nochmal live auftreten und die den Song spielen würden, dass auch diese Fanchöre da ziemlich geil sein können, ne? Wenn hier nochmal Witch Hunter gegrölt wird. Stimmt, live dann so entsprechend auch ein Kracher. Was mir gut gefallen hat, es gibt ein Video dazu bei YouTube, sehr, sehr geschmackvoll gemacht mit schönen alten Zusammenschnitten aus alten Fotos. Du hast Filmaufnahmen drin, alles rund um und mit Chris Witch Hunter.
Schön, ja, cool.
Schönes Ding.
Also ich bin mir, also bei den Lyrics bin ich mir so ein bisschen unsicher, weil ich finde die, auf der einen Seite sind die ein bisschen verklärend, ne, wenn er dann singt, so a pioneer, ne, also ein Pionier. Weiß ich nicht. Dann auf der anderen Seite ist er auch relativ kritisch, ne? Also sowas wie His Best Friend Made of Glass, was dann halt auf die Alkoholprobleme eingeht von ihm, ne?
Ja, und ja, bekannt sind.
Ja, und deswegen, da bin ich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also es schwankt. Also auf der einen Seite verklärt er ihn sehr und auf der anderen Seite geht er halt auch sehr kritisch, vor allen Dingen in der letzten Strophe, in der dritten Strophe geht er recht kritisch mit ihm dann auch ins Gericht, ne? Und also es ist eigentlich so ja, er lässt nichts unter den Tisch fallen, ne? Das passt schon.
Ja, vielleicht fällt jetzt sich auch gerade deswegen so ein bisschen die Waagschale, ne? Auf der einen Seite ein alter Weggefährte, ein guter Freund gewesen. Und auf der anderen Seite natürlich dann an den Alkohol verloren, letztlich, ne?
Ja, by the way, hattest du mitgekriegt, dass unser Bekannter, der Uli von Wortmord, das gleiche Schicksal ereilt hat?
Nee, das hatte ich nicht mitbekommen. Und,
wenn du dich noch an den ersten Konzeptor-Gig erinnerst von 2010 oder 11 oder wann der war in Gladbeck, da gibt's Videoaufnahmen, wie du quasi neben ihm stehst und in der ersten Reihe feierst. Und ja, schade. Aber halt auch, ne, ist ja gleiche Szene quasi, ne? Also waren ja auch alles Bekannte und ja, den Uli, den hat's leider jetzt auch dahin gerafft, aus den gleichen Gründen auch, ne? Also auch Alkoholmissbrauch und ja.
Ah, scheiße, du hast schon.
Ja. Naja, gut. Lass mal weitergehen. Sechster Song, Scavenger. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, geile Gitarren.
Ja, sowieso also, auf dem ganzen Album. Hier so ein bisschen mehr Mid-Tempo auf jeden Fall angesiedelt, aber trotzdem kraftstrotzend. Du hast ein Riffing, was sofort mitgeht. Ne? Dabei baut sich auch, finde ich, wieder so eine schöne Atmosphäre auf. Kommt trotzdem, obwohl es mehr so im Mid-Tempo steht, ziemlich energiegeladen rüber und insgesamt der wirkt ein bisschen anders, aber auch nicht als Fremdkörper, finde ich, auf der ganzen Platte. Du hast also mit diesem Song irgendwie so einen schönen ausgewogenen Kontrast in der Mitte, der nochmal so ein bisschen anders ist, aber trotzdem noch sonnentypisch bleibt. Oder wie du es einfach sagst, schöne Gitarren.
Ja, ich finde bei den Gitarren finde ich so cool, die klingen so ein bisschen disharmonisch im Hintergrund so mit, ne? Also und ich finde, das passt total super zu dem Song, weil dieses so thematisch, ne, finde ich, ist so ein bisschen Disharmonie da drin halt einfach auch geil, ne? Ja, du hast schon gesagt, du hast ja gesagt Mittempo, ja, ich würde sogar sagen, es ist so ziemlich unteres Mittempo in weiten Teilen, zumindest für Sodom-Verhältnisse und ne. Ja, und ich finde den Refrain einfach mega geil, das ist ein richtig guter Refrain, auf jeden Fall. Also, der ist, ja, der passt, der Song. Genauso wie der nächste, der Gun Without a Groom. Hast du mal nachgeguckt, was das heißt?
Groom, ne.
Also, das ist umgangssprachlich für eine nicht geladene Waffe.
Ah, okay.
Also, wenn man sagt, also es geht im Endeffekt darum, dass du, es gibt ja immer dieses Klischee von wegen, du hast ein leeres Magazin drin, haha, ich habe aber noch eine im Lauf. Und so wie ich das verstanden habe, geht es darum, dass halt eben auch im Lauf nichts mehr drin ist. Darum geht's dann. Das ist so umgangssprachlich dazu. Mhm. Und der ist auf jeden Fall wieder eine ganze Ecke schneller als davor und der ist ziemlich angepisste Vocals auch wieder, aber wie gesagt, sind die eigentlich bei allen hier.
Ja, das gehört
und einfach dazu. Ne? Hier sticht vor allen Dingen, finde ich, das Drumming einigermaßen raus. Also hier macht Tony auf jeden Fall einen richtig guten Job.
Ja, ist ein schnörkelloser Slash-Sprecher, ne? Der bietet sich in keinster Weise an, der geht dir ins Mark rein. Was willst du da groß sagen? Ja, du wirst da durchgeschrotet, die zersägen dich. Das ist so einer der Songs, die spürst du am besten auch einfach. Ja, da gewinnt kein Innovationspreis, muss es ja auch nicht immer. Und macht Spaß.
Ja. Achso, nochmal einmal ganz kurz der Vollständigkeit halber. Groom heißt so viel wie der Bräutigam, aber auch der Stallbursche oder Stallknecht.
Gelesen habe ich, vielleicht schon mal. Ich hatte es aber jetzt auch nicht nochmal explizit nachgeschlagen.
Ja. Jo, jetzt kommt ein unaussprechlicher Titel, deswegen darfst du den aussprechen.
Ja, man kann ja auch sagen, die Taffephobie, ne, wenn du es dir jetzt einfach machen willst, ne, weißt du, was das ist?
Ja, das ist die Angst, lebendig begraben zu werden. Ich habe es nachgeguckt.
Die sehr berechtigt ist, da sollte man zwar haben. Allerdings nicht vor dem Song. Ne? Der schafft zwar so eine schöne, unbehagliche Atmosphäre, hat aber jetzt gar nicht so negativ auf die Musik gemeint ist. Du hast da wieder so ein Killer-Riff in drin und es kommt auch so für mich so ein leichtes Horror-Vibe hoch. Ne? Würde vielleicht auch so in diesem Kontext von Horrorfilmen ganz gut funktionieren an bestimmten Stellen. Der nimmt dann nochmal irgendwann richtig schön Fahrt auf, groovt dabei extrem geil. Dann hast du noch einen ziemlich gar nicht mal so ungeiles Video dazu. Eigentlich eher so ein Lyric-Video. Aber du hast da so im Hintergrund so ein paar gute Live-Aufnahmen von der Band, vermischt so mit so ein paar Kriegsbildern, wo ich jetzt nicht weiß, könnte durchaus KI generiert sein, ich weiß es nicht, ist ja auch vollkommen egal. Aber so insgesamt ist es ein nettes Musikvideo geworden. Kann man sich mal angucken.
Ja, wir haben halt wieder Rumpeldrums, ne? Stampfende Strophe, relativ schnell und diese Bridge zum Refrain hin, ne? Ich überlege die ganze Zeit, woran die mich erinnert. Die kommt mir so scheiße bekannt vor. Aber ich krieg's nicht gegriffen. So, wenn ihr das hört, lasst mal einen Kommentar da. An irgendeinen bekannten Song von Creator oder so, ich habe keine Ahnung.
Müsste ich auch noch mal,
kommt mir einfach mega bekannt vor.
Aber ich
kenne wahrscheinlich nur diese Bridge hin zum Refrain halt, ne?
Aber gut, ich meine, was willst du machen, ne? Bei den zahllosen Veröffentlichungen, da kann auch einfach mal zufällig irgendwas reingerutscht sein, was du schon woanders gehört hast.
Ja.
Das bleibt ja irgendwann einfach nichts mehr aus, ne? Im Endeffekt, wie ist es noch so schön, alles, was es gibt, wurde auch schon mal von Black Sabbath gespielt.
Naja. Ja gut, Sane Insanity, auch ziemlicher typischer Teutonen-Thrash, finde ich, ziemlich schnell. Und ja, also hier finde ich, da hört man Creator auf jeden Fall drin, so die Einflüsse davon.
Ich finde den Songtitel auch sehr gelungen. Du kannst ja auch sagen, der Name ist Programm, ne? Fräsen und schreddern sich hier wieder durch. Du hast ein Trommelfeuer, ne, mit diesen schönen typischen Grums hier. Also eigentlich schon wieder ein bisschen zu typisch, schon fast zu komfortabel, aber immer noch sehr urwüchsig dabei. Ja, ich weiß nicht, also da könnte man jetzt auch wieder einen Haken in der Suppe finden, aber warum? Ne? Ich meine, der Song steht zu Recht da, der hat auch Spaß gemacht. Schöner Thrasher, ja.
No. AWTF, 10. Song, 11. Eigentlich 9. Song, ihr wisst ja, ich lasse es. Es ist Track Nummer 10, AWTF.
Ich habe es nachgeschlagen, ich weiß nicht, ob es wirklich der offizielle Titel des Akronyms ist. Es geht letztlich um LG Ward, ne? LG Ward Tribute Forever. Ja. Ich weiß nicht, ob es auch noch für was anderes stehen kann. Ist aufgenommen worden.
The Founder hat mir die KI gesagt.
Findest vielleicht auch wieder andere. Ja, keine Ahnung, schlägst drei Seiten nach, kriegst du da andere Infos zu. Es ist auf jeden Fall LG Ward gewidmet, immer dem Frontmann von Tank, glaube ich, auch nicht vor allzu langer Zeit, 2023 verstorben. Müsste ich nochmal nachschauen.
Ja, 23.
Entsprechend ein Stück mit einer leicht punkigen Note, finde ich, drin. Hat gut pointierte Wutausbrüche. Er ist trotzdem brutal. Aber was ist nicht brutal bei einer Sodom-Platte? Viel Klassisches drin, so ein klassischer Habitus geht dem ganzen Song so in seiner Wesensart ein, würde ich sagen. Vielleicht auch wegen dieser leichten Punk-Note. Auch ein schöner, gelungener Tribut, würde ich sagen. Dann trägt der zweite auf der
Scheibe. Ja,
auf der
ist schon die. Ja, wollte ich auch sagen, das ist schon die zweite Ehrenbekundung für einen toten Musiker. Ja, ich finde ihn ehrlich gesagt insgesamt ein bisschen unspektakulär, so nicht schlecht, aber der bleibt jetzt auch nicht so mega hängen bei mir. Und ich finde ehrlich gesagt das Solo irgendwie nicht so geil in dem Track, aber ja, egal. Da gehe ich bestimmt später auch nochmal drauf ein. Twilight Void finde ich auch ziemlich typisch, so langsam, muss ich ehrlich gesagt sagen, schleicht sich bei mir so ein bisschen das Gefühl ein, dass man zu viele Songs für die Platte gemacht hat.
Ja.
So, ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt halt auch kein Highlight, ehrlich gesagt. So, ist schnell im Refrain, stampfend in der Strophe. So, das Solo ist ganz gut, so, aber halt auch nicht so wirklich was, wo ich sag, so, muss jetzt unbedingt sein. So, aber vielleicht sehen andere
es
anders.
Also ich meine, damit hast du eigentlich auch schon viel gesagt. Man könnte hier nochmal so ein bisschen den gelungenen Groove hervorheben. Ein etwas grooviger Vertreter auf der Platte auch. Finde in den Anfängen kommt ja auch so ein bisschen sneaky rüber. Ein bisschen Spannung ist natürlich trotzdem drin, aber ja, ist jetzt auch nicht mein absoluter Höhepunkt. So hier. Aber den hätte ich jetzt nicht auch unbedingt rausgestrichen. Ne, hätte ich jetzt vielleicht sogar noch auf ein, zwei andere Songs verzichten können. Ja, etwas unspektakulär vielleicht.
Ja, Obliteration of the Aeons. Ja, wieder schön mit Tempo, ne? So cooles Riff in der Bridge. So, ich finde, in der Strophe sind die Vocals hier so ein bisschen eintönig, so die sind so alle so auf einer Höhe so durchgebraten irgendwie. Also mein Highlight in dem Song ist auf jeden Fall die Bridge. So, das kann man schon so sagen. So, da drin ist ein ganz gutes Ding, aber tatsächlich ähnlich wie bei Twilight Void. So, ich hätte ihn jetzt, glaube ich,
nicht vermisst. Also was ich so ein bisschen besonders finde, ist, dass er auch so eine leicht doomige Note hat, ne, bis er dann so in so ins Mittempo reingeht. Ne, du hast die Bridge gerade schon erwähnt. Also ich finde es für Sonnenverhältnisse eigentlich auch schon fast ein sehr untypisch ruhiger Song, wenn man das mal so sagen kann überhaupt, ne, auf so einer Platte. Trotzdem hat er eine ziemliche Wucht. Ich finde, der ist nochmal am Ende so ganz gut. Da kannst du nochmal so leicht Tempo rausnehmen und leitet eigentlich richtig schön so ins Finale dann nochmal ein.
Ja. Und das Finale heißt Return to God in Parts. Und das, ja, und das ist natürlich sehr schnell. Also der Anfang ist von den extrem schnell super aggressive Vocals. Ich finde, also das ist auf jeden Fall nochmal ein Highlight. So ist ein richtig geiles Ende für das Album, super brachial. Wir haben ein paar echt geile Effekte auf den Drums, so im Refrain. Und also ziemlicher Knaller, finde ich. Also das ist auf jeden Fall ein richtig
guter. Du hast hier einen monumentalen Abschluss einfach für dieses Album. Es ist abwechslungsreich arrangiert. Du hast Toms gewohnt markantesten Organ. Ich finde den Song auch nicht unspannend. Ne? Das ist auch ein guter Schlusspunkt. Wie gesagt, gerade so mit dem etwas leicht ruhigeren Vorgänger auf der 12, dann kannst du hier nochmal schön rausgehen in aller Härte und im Endeffekt, ja, du hast danach Bock, die Platte nochmal rotieren zu lassen, so ging es mir zumindest.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, wollen wir zum Fazit schreiten? Möchtest du vorlegen? Du hast lange nicht fazitiert.
Dann mach ich einfach
mal. Du darfst gerne fazitieren.
Ich versuche es einfach mal kurz und knackig zu machen. Du hast ja im Album das auf jeden Fall mit gewohnt Raum, Slash naturbedingt sehr erfahren im Songwriting daherkommt. Ne? Ja, also ich denke mal, das wird jedem, der so mit Slash Metal was anfangen kann, mit Sodom was anfangen kann, gut gefallen, diese Scheibe. Ne? Die zeigen sich von ihrer gewohnten Seite, haben relativ viele Songs aufgenommen. Es klingt trotzdem kraftvoll, also man ist schon fast überrascht, gehört zu haben, dass Tom jetzt erstmal doch live gar nicht weitermachen möchte, weil man sich denkt so, Mensch, ne, schade, da hätte ich bestimmt auch mal den einen oder anderen Song gerne auf Tour nochmal gehört. Und Chapeau, also ich finde die Scheibe an sich ziemlich gelungen und ich schwanke noch so ein bisschen mit meiner finalen Bewertung, aber einmal die doch insgesamt, auch wenn ich jetzt nicht jeder Song absoluter Knaller ist, ist das immer noch gut, wovon wir reden. Und ich würde da jetzt, wir geben mal 8. Und was geben wir? 8 knusprige Brandopfer. Was so ein Anspieltipp sollte ich vielleicht auch noch geben. Ich schwanke so ein bisschen zwischen dem letzten Return to God in Parts. Ja, schon so mit vorne dabei, aber ich glaube, einfach der Nostalgie wegen gehe ich hier mal mit dem Tribut für Chris Richunter.
Jetzt darfst du. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte auch super Spaß mit der Platte. Es gibt eine Sache, die mir hier und da wirklich nicht gut gefällt und das sind ein paar Soli auf der Platte. Ich hatte es anklingen lassen bei der Besprechung. Ich will da jetzt nicht so sehr drauf rumreiten, aber einige der Soli finde ich, also mit langweilig wäre noch nett gemeint. Also manche sind wirklich nicht gut, einfach so. Ich will da jetzt keins rausheben, so, aber manche gefallen mir tatsächlich nicht besonders. Aber unabhängig davon, ich finde so vom Songwriting her, hast du gesagt, ne, also stimme ich auch zu, das passt sehr gut. Und ja, was soll man sagen? Also das ist halt Sodom Standardkost, da machst du nichts falsch. Wenn du auf Sodom stehst, dann greift er zu. Die Produktion ist mega. Tom wollte, dass sich das alles echt anhört und das hat er definitiv geschafft. Also das hört sich wirklich, wirklich gut an, was da drauf ist. Und halt eben auch echt. Ne? Also das klingt nicht so hart überproduziert, das klingt wirklich wie eine echte Band. So. Ja, ich gebe mal, ja, also die Soli mal so vielleicht hier und da, so als kleinen Malus gehe ich da mal so einen halben Punkt runter. So wichtig sind sie mir jetzt nicht, aber so ein bisschen muss ich das hier respektieren in meiner Bewertung. Deswegen gehe ich auf 7,5 Gemälde fürs Louvre. Hier an der Stelle. Ja, und Anspieltipp, weil du ihn gerade nicht genommen hast, nehme ich ihn jetzt natürlich, den finalen Return to God in Parts, geiles Ding.
Ja, da machst du doch den an.
Ansonsten, ihr macht da auch so nichts falsch, ne? Also generell, die Platte kann man sich von vorne bis hinten anhören. Also das Intro ist super stark, haben wir ja schon gesagt, und da ist jetzt kein wirklich schlechter Song drauf. Es sind vielleicht ein, zwei Songs zu viel. Also vielleicht hätten das 40 Minuten auch getan, aber das passt schon, ne? Jo, Mattes, wir haben uns noch eine Platte vorgenommen. Das wissen die lieben Hörer natürlich schon aus unserer Einleitung heute. Aber
genau,
wir reden über die Hammer King, haben wir ja schon gesagt. Ne? Kannst du mir mal sagen, was diese ganzen Power-Metal-Truppen mit Hämmern haben? Hammerfall, Glory Hammer, was ist da nicht in Ordnung bei denen?
Ja, ist so ein Ding. Ne? Ich meine, so ein Hammer ist natürlich, so ein Hammer ist natürlich sehr imposant. Ne? Vielleicht noch etwas imposanter als so ein Schwert, so ein mächtiger Kriegshammer. Aber ja, gut, das ist schon augenfällig. Ne? Gibt einige Bands mit dem Hammer im
geht
Namen.
Das, und, geht das auf den...
Teilweise, die sich auch...
Ich wollte nur fragen, meinst du, das geht vielleicht auf den auf das Sign of the Hammer zurück von Manowar?
Ja, ausschließlich weiß ich nicht. Ne? Ich denke eher, dass das daran liegt, dass das eine imposante Kriegswaffe ist. Die Motive mögen mannigfaltig sein, aber heute reden wir ja nicht über Hammer Fall.
Nicht über Glory.
Über Glory Hammer, sondern über Hammer King.
Deutsche Band, ne?
2015 in Gelsenkirchen formiert worden. Eine Heavy Power Metal Truppe mit rund epischen Themen um, weiß ich nicht, ein oder mehrere fiktive Herrscherfiguren, dem sogenannten Hammer King. Auf der Bühne dann performt von Frontmann Titan Fox, wie im richtigen Namen heißt, Fox. Ja, ich meine, wie man es erwarten würde, die Musik ist ziemlich geprägt so von heroischen Erzählungen. Mittlerweile einige Studioalben am Start, also faul waren sie nicht. Mit die letzten Aushilfe King Demonium 2022 und auch gar nicht so lange her König und Kaiser 2024. Szene intern, denke ich, mittlerweile sehr bekannt geworden. Auch durch zahlreiche Touren, gerade mit etwas prominenteren Bands auch. Und ja, jetzt haben sie ja neuestes Schmiedeeisen ins Feuer gelegt und Make Metal Royal.
Der Titel ist auf jeden Fall schon mal
weiß
geil.
Nicht, Anleihen an bestehende Autokraten pseudodemokratischer Systeme sind rein zufälliger Natur, nehme ich an.
Er behauptet ja in einem Interview, der Sänger. Ich habe ein Interview gelesen, er sagt, er behauptet, es hat nichts mit DT zu tun aus Amiland. Aber,
ja,
aber es passt natürlich wie Arsch auf Eimer, das gibt er natürlich auch zu. Ja. Wir haben 10 Songs auf 46,5 Minuten und wir haben ein Artwork. Was ist?
Ja. Du hast da natürlich diese einzelne, sehr zentral positionierte Figur des Hammer King, möchte man anmuten. Diesmal aber gar keinen Hammer in der Hand, soweit ich das sehen kann, sondern was sofort ins Auge fällt, der hält so Fäden in der Hand. So ist jetzt so der Puppet Master sein. Du siehst so ganz am unteren Ende der Platte noch so ein bisschen Feuer, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde jetzt eher so eine Puppet Master Geste tippen. Und farblich gesehen, sehr grau gehalten, weißer Bandschriftzug. Gut, die Figur ist an sich schön gemacht. Also da habe ich schon größere Geschmacksverirrungen gesehen. Der sieht schon anständig aus, der Hammer King. Auch immer ein bisschen anders auf den jeweiligen Albenmotiven. Ist okay.
Ja.
Aber mehr ist es für mich irgendwie jetzt auch nicht.
Also ich finde, so von der Machart her ist das ganz cool, aber es gibt mir jetzt auch nichts irgendwie so. Ne? Wir haben halt oben diesen Namen, den Hammer King, und unten drunter dann am unteren Ende dann den Titel, jetzt auch nicht besonders hervorstechend. Ne? Ja, ist in Ordnung.
Ja, dafür passiert zu wenig auf dem Albumcover. Ne? Du hast im Hintergrund halt dieses Gemäuer und alles sehr gräulich gehalten, die Rüstung auch so silbern. Das sieht farblich alles sehr homogen einfach.
Ja, und traurigerweise sieht man halt nicht, was an diesen Fäden dran ist. Ne? Das könnte die ganze Sache vielleicht noch ein bisschen...
Ja, vielleicht müsste man die Platte kaufen und ganz reingucken. Könnte ja irgendwo weitergehen.
Ja, das stimmt, das könnte tatsächlich sein, ja. Naja gut, es soll ja auch nicht so intensiv ums Artwork gehen. Lass uns über die Musik reden. Wir haben ein Eröffnungsdoppel, würde ich sagen, beides als Singles erschienen. King for Day ist der erste. Ja, fangen wir mit dem mal an. Also schnelle Drums, heroischer Gesang, Frauenchöre im Background. Ja, das ist schneller Power Metal, der so auch aus Skandinavien kommen könnte, würde ich behaupten.
Ja, das ist exakt das, was ich dazu auch sagen würde. Ne, gib mir einen schönen Trommelwirbel. Sehr eingängiger Metal-Track und genau wie du eigentlich gesagt hast, ne, erinnert jetzt wahrscheinlich nicht rein zufällig an größere Bands aus
Mit Hämmer
Schweden
im Namen.
mitunter. Zum Beispiel, ja, fallen mir so mehrere Kandidaten ein und ja, vorab released worden mit einem Video, aber auch in dem Video, ich habe mir drei Stück angeschaut zu dem Song, zu dem nächsten, auf den wir gleich zu sprechen kommen und es gibt noch ein drittes zu Schlafkaiser Schlaf.
Genau.
Finde ich das von den drei Videos das, wo am wenigsten passiert. Das ist auch okay, ne? Passiert jetzt nichts mega
Genau.
Peinliches oder so.
Live-Action-Band halt, ne?
Steht, ja,
Ja.
kann man sich geben.
Ja.
Kann sich das auf Platte nur anhören, das ist eigentlich egal, aber so
Ja.
viel passiert da
Also,
jetzt nicht in dem
die
Video.
stehen nicht auf der Bühne oder so, das meine ich nicht mit Live-Action, die posen im Studio rum, aber die machen halt das, was eine Band macht, halt spielen und singen, ne?
Ja.
Also mehr passiert da eigentlich nicht. Ja.
Genau.
Genau, Make
Ja.
Metal Royal Again, der zweite Song auch als Single veröffentlicht, hast du schon gesagt, da finde ich das Video ein bisschen. Da passiert ja ein bisschen mehr drin, aber ich check nicht so ganz was, ehrlich gesagt. Da kommen immer irgendwelche Orks rein und begrüßen da irgendwie diesen Typen mit dem
Ja,
Hoodie. Das ist irgendwie
taucht
strange.
irgendwie auch so ein goldener Kelch irgendwo auf. So eine richtige Handlung hat sich mir daraus auch nicht erschlossen.
Na.
Dementsprechend könnte ich gleich auch noch was zu dem dritten Video gleich sagen, weil wir sind ja hier noch bei dem Titeltrack. Ja, auch mega episch gemacht.
Ja.
Ne? Du hast ein schön nach vorne gehendes Schlagzeug. Das ist eine schöne Mischung aus klassischem Heavy Metal und diesen Power-Versatzstücken. Das atmet für mich teilweise noch mehr so diese Sabatons dieser Welt-Vibes, was jetzt nicht negativ gemeint ist, ne? Die wissen genau, was sie hier tun. Das ist mit Kalkül produziert. Ist ein echter Hit für mich, das Ding. Ne? Kann ich mir richtig gut vorstellen, mit einem kühlen Bierchen in der Hand, live, macht da bestimmt eine Menge Spaß. Der bleibt auch sofort hängen. Also noch mehr so als der Opener, finde ich. Da hast du sofort diesen Refrain im Ohr, ne? Und der geht dir irgendwie innerhalb der Raum nicht mehr
Ja.
raus. Und entsprechend, ich kann es auch vorwegnehmen, das Ding ist mein Anspieltipp
Ja.
auch auf der Platte, der
Also,
Titelsong.
das ist ziemlich vokalzentriert, finde ich, in den Strophen. So super epischer Refrain mit epischen Backing-Chören, so, ne? Und ja, also du sagst es, das ist definitiv schon ein Highlight hier auf der Platte, gar keine Frage. Im Gegensatz zum nächsten Song Schlafkaiser Schlaf. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, ich hasse ihn. Aus vollem Herzen.
Ja.
Ich finde den so furchtbar. Diesen Kindergesang am Anfang, der geht mir so auf die Nüsse. Das ist einfach absolut nicht cool. Dann deutscher Text irgendwie, so ein seltsames Gemisch aus dem echten Schlaflied und dann aber wieder Kaiser statt Kindlein. Und dann solche
Ja.
Phrasen wie Gott Vater ist der Hammerking, der den großen Hammer schwingt. Oder
Ja.
Hail 2, 3, 4. Leute, ehrlich. Was ist denn da schiefgelaufen, ey? Dann haben sie Steffi Stuber, die man kennen könnte hier von Mission in Black und irgendwie von Sing, nicht Sing mein Song, wie heißt der andere Casting-Scheißer? Wer ist denn das nochmal? Hier, Voice of Germany hat die, glaube ich, mitgemacht, ne? Und
Also mir hat sie jetzt gar nichts gesagt, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte auch Mission in Black nachgeschlagen, aber ich gucke jetzt auch so welche Casting-Geschichten nicht.
der Björn Goßes hat für die, also für Mission in Black, das Artwork für die letzte oder vorletzte Scheibe gemacht. Das ist mir sofort ins Auge gestochen. Ansonsten, ich kenne Steffi Stuber tatsächlich. Ich habe die hier und da mal, nicht persönlich, aber hier und da mal auf YouTube gesehen. Die hat irgendwie YouTube-Kanäle, die macht viel so Vocal-Cover-Zeug. Die growlt viel,
Nö.
kann aber auch clean singen. Und ich finde, man hört davon nichts in dem Song. Das hört sich hier so nach Name-Dropping an. Also man hört dieses im Refrain, dieses Gegraule da oder in der Bridge, ich weiß gar nicht. Das ist von ihr. Und ansonsten hört man von der
Ja,
nix.
das habe ich übrigens auch erst festgestellt, nachdem ich mir das Video so angeschaut hatte,
Ja.
hatte ich mir auch gedacht, naja, wo hört man denn jetzt den Gastauftritt? Ne? Und dann
Der
siehst du
ist
anhand des Videos,
nicht
dass von hier
da.
die Growl-Parts
Die ist
kommen.
nicht, die
Ja.
ist nicht da. Und ganz ehrlich, ne? Also man hört die als gegrollte Doppelung in den Strophen und als cleanes Backing im Refrain, glaube ich, da bin ich mir nicht mal sicher. Und ganz ehrlich, die kann mehr. So, warum gibt man der nicht eine eigene Strophe so, ne? Also, weiß ich nicht, der hat irgendwie drei Strophen oder so, warum kriegt die nicht eine alleine? Eine kriegt der Stammsänger, eine kriegt sie alleine und eine singen sie im Duett. So macht man das doch, oder? Und dann dieses.
Ja, es verwäscht sich auf jeden Fall.
Ja. Also dieses kleine Mädchen, was am Anfang diesen Anfang singt und auch immer mal wieder zwischendurch dazu ehren kommt, die bleibt hängen, Steffi Stuber nicht. So, und trotzdem steht die Steffi Stuber da als Featuring drin. Also ehrlich gesagt habe ich hier hart den Name-Dropping-Verdacht, aber okay.
Könnte aufkommen.
Stelle ich erstmal so in den Raum. Also ich finde den Song ganz schlimm, sage ich dir ganz ehrlich, direkt schon, also vorweggenommen,
ich finde den furchtbar. Also ich muss sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich teile deine Kritik und das war auch das, was mir so am ehesten aufgestoßen ist, so dieser doch irgendwo leicht fremdschamerregende deutsche Text, wobei ich sagen muss, nachdem ich mir das Video angeschaut habe, was ich auch so in seiner Dramaturgie nicht ganz verstehe, ne, die Geschichte, die da erzählt wird oder erzählt werden soll, hier schließt sich mir nicht so ganz. Da passiert aber schon deutlich mehr als so bei den anderen Musikvideos. Kann man sich angucken, ist jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Aber wie gesagt, der Text, der tut so ein bisschen weh.
Ja, furchtbar.
In Verbindung mit dem Video ergibt es ein bisschen mehr Sinn mit dem Kind, was dann auch schon fast ein bisschen mystisch, etwas unheimlich wirkt, so in dem Video. Man hat dann nochmal so einen leicht anderen Flair. Aber ich weiß es noch nicht so. Insgesamt bleibt natürlich viel hängen, weil die alte Kinderlieder verarbeitet werden. Das Schlaflied, das glaube ich, stellenweise raus aus Bruder Jakob mit drin. Oh, dafür habe ich die Platte jetzt in den letzten paar Tagen auch nicht so oft hören können. Ne? Also, wie gesagt, die ist weiter rausgekommen. Schwieriger Kandidat, aber
also,
ich verstehe deine Kritik.
Also das ist auf jeden Fall echt ein Lowlight und dann diese Nummer mit dieser Steffi Stuber, die man praktisch nicht zu hören kriegt irgendwie, also da finde ich finde ihn furchtbar. Aber weißt du, wie man das noch toppen kann? Mit dem nächsten Song, mit Hammerschlacht.
Der dir auf den Schädel.
Ganz ehrlich, ne, gemischt deutsch-englische Lyrics sind seit Doro schon immer eine scheiß Idee gewesen. Ehrlich, Deep Inside My Heart und so, ihr erinnert euch für immer hier Doro, ne? Also, das ist richtig unangenehm, was die hier machen. Also, Deutsch und Englisch, der englische Lyrics mischen, das macht man nicht. So, das geht immer schief. So. Und dann ist der ganze Song auch irgendwie eher so mittelmäßig so. Und der deutsche Lyric-Teil ist auch einfach kacke, ey. Du hast gerade schon zitiert, der Hammer auf den Schädel kracht, sagt dem Dasein gute Nacht, so.
Also, ich muss leider gestehen, wie gesagt, man kann wieder auch genau die gleiche Kritik hier anbringen. Text sehr schwierig, etwas fragwürdig auf jeden Fall. Also ich will den eigentlich nicht mögen, aber leider hat sich das bei mir auch so in die Gehirnwindung reingefräst. Also ich könnte wahrscheinlich nicht umhin, wenn du mich mit genug Bierchen vor die Düne schleifst, ne? Dass ich da auch mein Bierschädel auf die Bierschädel sowieso mein Bierchen auf die Schädel krachen lasse. Ne? Ja. Also ja,
ansonsten
hat schon starken Ohrwurm-Charakter, aber ja, man kann die gleiche Kritik ja anbringen. Schwierig mit den deutschen Passagen, insbesondere in Verbindung mit dem englischen Text. Ja.
Dann haben wir noch so einen Kosakenchor nach dem Solo. Also so handwerklich ist das, muss man auch sagen, handwerklich ist das alles top, ne? Also gar keine Frage so. Mhm. Das ist hohe Power-Metal-Kunst, so, ne? Aber
hammerknackige Produktion, sehr modern, klingt sehr, sehr modern, sehr fett auf jeden Fall. Also da haben sie auf jeden Fall nichts falsch gemacht, ne?
Ja,
und das muss auch so klingen, finde ich, ne? Also willst ja, dass der Power-Metal die einen auf die Schnauze haut.
For Crown and Kingdom, wir haben mit Tempo, ansonsten alles auch wieder, also im Refrain fallen ansonsten eher so hohes Tempo, würde ich sagen, insgesamt. Und nach den beiden deutschen Titeln endlich mal wieder ein rein englischer. Das muss ich hier positiv hervorheben. Ist ein ganz guter Song, finde ich.
Das ist ein guter Song. Ich finde, der geht, wie gesagt, auch mal die beiden vorherigen Songs jetzt so als Verfehlung deuten möchte oder wie auch immer. Und auch gerade mit dem Titel, starken Titelstück, der so gut hängen bleibt, das ist ein guter Song, der For Crown and Kingdom. Geht für mich aber dabei durch so ein bisschen unter, dass du so drei Sachen hast, die einfach so markant sind. Ne? Ob du die jetzt gut findest oder nicht, da wirkt der so ein bisschen, will ich sagen, auf verlorenem Posten. Wird Fans auf jeden Fall sehr gut gefallen. Aber das ist vielleicht einer der Songs auf der Platte, wo ich nochmal so zwei, drei Durchläufe brauchen würde, bis der sich so bei mir so richtig manifestiert hat. Aber wie du schon gesagt hast, es ist ein gutes Stück. Da macht man hier nichts falsch mit. Das wird nicht peinlich. Kannst du so schreiben.
Ja. Wir haben gerade ein bisschen Verbindungsprobleme, Mathis. Du warst nicht wirklich gut zu hören, aber das hoffe ich, kriegen unsere Hörer nicht mit.
Ja, gut, deswegen nehme ich meine Audiospur ja auch selber auf.
Ja, ja. Kneel Before the Throne, 6. Titel, auch wieder Englisch und auch wieder schnell. Ja, das ist ein ganz guter Song so, aber man muss auch sagen, so alles schon gehört und glaube ich auch besser schon. So, also ist okay.
Ja, nicht in Gänze spektakulär, aber der kommt in einer schönen tragenden Atmosphäre daher, wird dann auch irgendwie recht schnell ein bisschen aggressiver. Du hast die gewohnte Kombination ja aus recht kraftvollen Elementen, erschaffende bestimmte Stimmung, neigt aber auch zu einer gewissen Wiederholung. Du hast ein schönes treibendes Hauptriff dabei. Der hat schon Bock gemacht. Ist, ich würde nicht sagen, quasi Titelsong, aber wenn du dir, ich hätte mir mal so ein bisschen das aktuelle Merch angeschaut, ne, da hast halt diesen ja, mit dem Albumcover drauf und hinten vorne mein Gott, Make Metal Great Again und hinten dann den Kneel Before the Throne.
Royal Again, bitte. Hm? Du hast Great Again gesagt.
Royal Again, ja. Wir haben diese netten Korrekturen gefehlt. Metal Great Again, ja.
Ich hoffe, wie gesagt, die Verbindung ist gerade nicht so besonders. Ich hoffe, du hast das wirklich gesagt, sonst hätte ich dich jetzt gerade vollkommen sinnlos korrigiert.
Nein, ich bin mir ziemlich sicher, ja.
Major Domos, 7. Track. Ja, wir sind weiterhin im Mittempo, würde ich sagen. Wir haben Hey-Chöre im Refrain und ich muss sagen, also du merkst schon, ich bin nicht so richtig begeistert davon, weil ich finde ehrlich gesagt hier im Refrain dieses Major wird ein paar Mal zu oft wiederholt. Das hat so ein bisschen Nervpotenzial. Und ja, ansonsten geht der aber schon klar. Ne? Also der ist halt so unteres Mittempo und das geht schon klar. Das ist so Power Metal, da ist so ein bisschen Sabaton-Feeling hier und da, kann man machen. Aber wie gesagt,
ja,
ein bisschen
zu oft weißt Major. Weißt du denn, was ein Major Domus ist?
Ich kann es mir herleiten, das ist das Haupthaus, oder?
Ja, also der Major Domus, das ist der sogenannte Hausmeier. Das war damals bei den alten Franken, den bekanntesten, den wir haben, Karl Martell, der Großvater von Karl dem Großen.
Und
die Hausmeier waren die sogenannten, also wer es nicht weiß, so Palastchefs, kann man sagen. Anfänglich mal mehr so mit administrativen Aufgaben betraut war dann Karl Martell, der dann letztlich mächtiger als der fränkische König wurde und dann letztlich dann auch seine Dynastie dann die alten Merowinger beerbt hat. Ne? Sein Sohn Pippin wurde dann später selber fränkischer König und Karl der Große, wie wir wissen, am Weihnachtstage des Jahres 800 dann zum ersten fränkisch-deutschen Kaiser.
Und, interessant.
Seiner schönen,
wieder was gelernt.
Ja, wegen seiner schönen Geschichtsträchtigkeit hat er mir auch gar nicht so schlecht gefallen. Ich finde das einfach interessant, mal ein Konzept, eine Figur im Fokus zu stellen, mal neben den sonst immer besungenen Königen und Kaisern auch mal den Hausmeier um lydischen Recht hier zu verhelfen. Aber ansonsten, was du gesagt hast, ja, es wird ein bisschen oft im Refrain wiederholt. Aber sonst hat er schöne Nackenbrecher, Versatzstücke. Kann man sich mal geben. Der war echt schon mehr als nett.
Ja, der 8. Titel, der gibt mir natürlich jetzt mal wieder Wasser auf meine Mühlen, ne? Hoheitsgebiet. Wobei man jetzt sagen muss, das ist auch das Einzige, was da an Deutsch drin ist an Text, ne? Weil das
ist nur das eine Wort, was das da ist. Ne?
Ja. Es ist komplett englische Lyrics, trotzdem deutscher Titel. Und der einzige, also das Hoheitsgebiet singen sie immer und zwar im Zusammenhang mit We Don't Accept Defeat Hoheitsgebiet oder das Hoheitsgebiet. Und das finde ich schon, also warum? So, was soll das? So, also warum reimt man jetzt Englisch auf Deutsch und oder umgekehrt? Also ich check's nicht. Ich komme nicht klar drauf.
Ja, aber auch das bleibt leider wieder etwas ungewollt besser hängen, als man sich's wünschen würde. Wenn du den einmal gehört hast, dann hast du das, bleibt dir das auch einfach im Ohr kleben. Also es funktioniert ja irgendwie auf eine schräge Art und Weise, was das dir machen. Dadurch, dass das nur, sag ich mal, dieses kurze deutsche Versatzstück mit drin ist, wenn auch sehr markant in dem Refrain, insgesamt weniger peinlich vielleicht, wenn man die ersten deutschen Songs hier so ein bisschen so betiteln möchte. Übrigens, musste ich auch nachschauen, weil ich es gar nicht Hammer King so in der gesamten Diskografie verfolge. Es ist gar nicht so, dass die so viele deutsche Sachen machen. Ja, das war jetzt hier auf der Platte, glaube ich, irgendwie auch das zweite Mal, dass die einen rein deutschen Text auch mit drin hatten, mehr oder weniger. Und ja, ist vielleicht auch mal ein Experiment irgendwo hier und da.
Ja, also ich finde das Mischen halt ganz, ganz schlimm. Aber das ist vielleicht auch persönliche Sache. Und dann das, wo sie es nicht gemischt haben, hier bei Schlafkaiser Schlaf, das ist dann mit diesem Kinderlied-Zeug da drin, das macht es halt dann auch nicht besser. So, egal, das spare ich mir fürs Fazit auf.
Ja, ich meine, letztendlich bleibt das wie alles auch immer Geschmack und das wird sicherlich auch seine Abnehmer finden. Ansonsten zu so einem Song selber kann man vielleicht noch sagen, finde ich, dass der so im Hauptriff nochmal ganz gut nach vorne geht. Wie gesagt, kannst du jetzt davon halten, was du willst, dass die da hier wieder so Deutsch mit Englisch gemixt haben.
Mhm.
Baut sich dadurch ganz gut auf. Ist ein Ohrwurm auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten haben wir, glaube ich, alles über den Song gesagt.
Ja.
Ist auch nicht unbedingt mein Highlight hier.
Gehen wir auf die Zielgerade. Der vorletzte Track, Hell Awaits the King, ist ja, ich ehrlich gesagt, fang mal an, weil ich bin jetzt schon in so einem Nörgelmodus. Ja. Ich habe hier schon wieder so Dinge stehen wie dudelig und bla.
Also ich finde erstmal so an Besonderheit, wir haben über so ein kurzes, knackiges Spoken-Words-Intro drauf. Du hast einen sehr rhythmischen Aufbau, finde ich hier, bis der so in seinen Hauptriff reingeht. Ich finde, er hat sogar in gewissen Nuancen so eine leicht zwäschige Note, auf jeden Fall wird hier noch ein bisschen mehr geprügelt. Ich meine, letztendlich ist bei den hohen Geschwindigkeiten so der Übergang zwischen Power Metal und Thrash Metal, wenn auch nicht in den Melodienebenen, aber sowas Hochgeschwindigkeit oder Kraft angeht, auch schon so ein bisschen fließend. Es hat eine leicht thrashige Note für mich dadurch. Du hast den wunderbar epischen Gesang wieder, also singen kann der Junge auf jeden Fall. Und was mir nicht so ganz klar ist, ist das wieder so eines dieser typischen Power-Metal-Referenz- und Huldigungsstücke. Man hört da so Sachen raus, ich habe mir den Text jetzt nicht in Gänze anschauen können, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht verfügbar irgendwie die Worte Holy Smoke und dann irgendwie noch so ein paar andere Songlinien, die irgendwie nach Referenzen klingen, auf irgendwelche Album, Songtitel. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Weißt du da irgendwas drüber?
Weiß ich nicht, aber ich bin natürlich schon in der Live-Recherche. Aber es gibt tatsächlich es gibt immer noch keinen Songtext. Schade eigentlich.
Ja, hätte man da mal genauer hinschauen können. Muss da noch offen bleiben. Oder vielleicht wisst ihr es, liebe Hörer, dann macht uns mal schlauer. Es ist nur eine Vermutung meinerseits.
Ja. Ja, wir haben halt so Hell-Hell-Chöre im Refrain so, ne, im Hintergrund und ja, also es ist immerhin kein Deutsch-Englisch-Misch-Scheiß, so. Egal.
Ist natürlich etwas schade, wenn du das als positivste Note einem Song mitgeben möchtest.
Nein, der ist ganz gut. Also ist, den kann man machen, ja. Genauso wie The Last Kingdom, weil also zu Beginn, finde ich, zuckt man stark zusammen, weil sich durch diese lateinischen Chor-Lyrics sich das hart nach Powerwolf anhört, finde ich. Aber wirklich ultra. Also das ist wirklich so aus der Powerwolf-Werkzeugkiste gegriffen. Und dann halt super pathetisch irgendwie, ne? Und ansonsten ziemlich schnell, geht ganz gut ins Ohr. Bleibt aber leider auch nicht so richtig hängen, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, man muss halt ein bisschen, ja, der ist vor 2 Tagen rausgekommen. Ich habe den jetzt auch nicht 100 Mal gehört, aber ja, so richtig hängen geblieben ist es jetzt nicht. So.
Ja, also der ist schon sehr zugänglich. Ich finde, der macht so in seiner Dramaturgie auch nicht allzu viel falsch, aber genau, was du sagst, das wäre jetzt tendenziell im Gegensatz zu so ein paar Stücken, wo die auch gerade hier sehr mit diesen deutschen Worten kokettiert haben, einer der Songs, die ich vielleicht dann auch noch 2-3 Mal öfter hören müsste, bis die sich so bei mir richtig festsetzen. Und dann hast du automatisch auch wieder etwas mehr Bock auf die Songs, ne? Wenn du sagst, ah ja doch, jetzt erkenne ich die Passage wieder und dann gefällt dir ein Stück mitunter ja auch dann nochmal eine Ecke besser als so beim ersten, zweiten, dritten Durchlauf vielleicht. Aber grundsätzlich auch wieder handwerklich top gemacht. Ne? Du hast gerade nicht umsonst auch hier die bekannten Powerwolf erwähnt. Wenn du so ein bisschen auf diese Schiene mitfährst, machst du eigentlich auch so beim Publikum wenig falsch. Ne? Also ein Stück, was zum Ende hin auch nochmal sehr auf Nummer sicher geht. Man verabschiedet sich auch, denke ich mal, erhobenen Hauptes hier mit The Last Kingdom. Ja.
Ja. Möchtest du Solo, genau. Möchtest du lösen? Genau, ich kaufe einen Buchstaben, der hier passt. Nein, möchtest du Fazit machen oder soll ich erst abhaten und du rettest es dann? Oder?
Ja, ich kann es mal versuchen. Ne, warum nicht? Dann kommt immer hier so ein schönes mattes Solo am Ende. insgesamt, ich finde, die Platte hat schon eine abwechslungsreiche Mischung so aus sehr melodischem Heavy Metal und Power Metal in Reinkultur. Songs zeichnen sich natürlich ihrer Natur nach durch sehr eingängige Melodien aus. Du hast Referenzen auf bekannte Bands, die nicht ausbleiben. Das ist handwerklich top gemacht, das ist sehr gut produziert. Das ist einfach ein Referenzwerk, kannst du sagen. Jetzt kann man sich natürlich über einzelne Songs streiten. Man kann sich darüber streiten, ob man das gut findet, mit deutschen Texten zu arbeiten, deutsche Texte zu mischen, vereinzelte Versatzstücke mal mit reinzunehmen. Für den einen funktioniert es, für den anderen nicht. Für mich gehen die schon so auf einer sehr, sehr starken Grenzlinie zwischen innovativ und leichter Peinlichkeit. Wie gesagt, ich bin mir bei gewissen Sachen noch nicht so ganz final schlüssig. Dennoch muss ich den zugute halten. Auch die Sachen, wo ich sage, eigentlich will ich nicht, dass die mir gefallen, dass sie sich unerwartet gut und schnell festgesetzt haben. Und diesen Fazit gehe ich ja auch raus. Ich finde schon, die machen eine Menge richtig und es ist einfach auch viel hängen geblieben und ich werde die Platte bestimmt auch nochmal rotieren lassen und hätte sogar Bock, mir das mal live zu geben. Ich finde, dementsprechend hat man gar nicht so viel falsch gemacht. Und einzig nur, weil ich die Sauberplatte noch ein bisschen geil fand, kann ich hier nicht ganz auf dieses Niveau mitgehen und ich muss auch ein paar Abzüge in der B-Note geben. So ein paar geschmacklicher Streitfragen und würde hier mit 7 rausgehen und was geben wir denen? 7 Silbermark in die Königskasse.
Okay. Ja, das ist, ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass du sogar noch ein bisschen höher gehst, aber gut. Dann, ja. Also, ich finde, dass die Platte ist, insgesamt ist sie schon fett, so, ne? Also, Produktion haben wir auch schon hervorgehoben, so, ne? Also, das geht schon klar, Songwriting-mäßig. Wenn man jetzt dieses Deutsch-Englisch-Gehampel da so ein bisschen rauslässt, ist das auch alles in Ordnung. Ich finde halt, der große Schwachpunkt sind eben die Lyrics, nicht die Vocals, die Lyrics. Und dass es doch ein bisschen unoriginell für mich alles ist. Also das hat man alles irgendwie schon 100-mal gehört. So, dass ich suche irgendwie noch das Alleinstellungsmerkmal. Also ich frage mich, warum ich nicht eine der zahlreichen anderen Bands mit einem Hammer im Namen hören soll. Ne? Also warum soll ich die hier hören? So, ne? Und ja, dann weil die Metal kommt halt für Royal mich wirklich
again machen. Oh,
ja, genau. Und dann halt eben diese wirklich extrem dummen deutschen Texte, dieses Gemisch, das ist für mich wirklich so ein richtiger Stinker da drauf, aber das ist halt höchst subjektiv, aber subjektiv ist meine Bewertung und mein Fazit hier auch. Vielleicht verstehe ich das Ganze auch einfach nur nicht und der Gesang ist, naja, egal. Also der Gesang an sich ist gut, sehr typisch, aber gut und ich kann halt insgesamt nicht viel mit dem Dingen anfangen. So, mir ist das zu unoriginell, das ist einfach nicht meine Mucke. Einzelne Songs sind okay, aber insgesamt ist das leider einfach nicht meins. Und ja, weil die mich so geärgert haben mit ihren Lyrics, gehe ich hier mal auf eine doch noch recht gnädige 6-Band mit einem Hammer. Also es gibt 6 Bands mit Hammer von mir.
Ja.
Ich war also auch tatsächlich auch
schlecht, als ich jetzt vermutet hätte, ich will nicht sagen Hass-Tiraden, aber du warst ja jetzt nicht so
angetan. Ja, ich will es halt nicht an diesen, ich will es nicht an diesen 2-3 Songs, die mir halt überhaupt gar nicht gefallen, jetzt daran so kaputt machen lassen. Aber ich sag mal, ein mehr, dann wäre ich glaube ich auf eine 4 gegangen oder so, ehrlich. Also, das kannst du nicht machen. Ja. Also, für mich kannst du das nicht machen.
Also, ich hätte ja fast
noch einen halben. Ich kann mir Songs wie Hammerschlacht und Schlafkaiserschlaft kann ich mir nicht geben.
Also, ich hätte ja fast noch einen halben mehr rausgehauen, aber ich wollte einfach nochmal so ein bisschen mehr so dieser Unterschied auch zur erst besprochenen Sauerplatte rüberkommt. Aber vielleicht, ich höre die Platte auch 2-3 Mal, dann so ein bisschen weniger, beim nächsten Mal ein bisschen mehr. War jetzt so meine erste Einschätzung, nachdem wir eine Platte gehört haben, in Gänze, die jetzt erst Freitag rausgekommen ist.
Ach, ich habe noch gar keinen Anspieltipp gegeben. Nee,
du nicht, aber ich hatte meinen schon. Ich bin ja mit dem Titel zu Hause gegangen.
Ja, ich würde dann tatsächlich den King for a Day, den Opener nehmen, weil, also tatsächlich, die ersten beiden Songs sind super stark, die sind wirklich gut. Danach kommt halt leider nicht mehr so ganz viel Gutes für mich, aber die ersten beiden sind wirklich cool, ja. Mathis,
Ja, dann verabschieden wir uns
das
doch gar
war's
nicht so
mal wieder.
enttäuscht, ne? Ich meine, so erste Platte, die hat dir auch ganz gut gefallen.
Ja.
Das war jetzt auch kein Totalausfall, kein Baby-Metal, den wir hier besprochen haben.
Nee. Hatte ich zwischendurch gedacht, aber du hast es mir dann doch noch wieder ein bisschen schön geredet.
Ja, guck mal, war ich ja doch heute schon
Ich
etwas
meine, ohne
gut.
Scheiß, ich dachte wirklich zwischendurch beim Hören so, boah, diesmal unterbiete ich Baby Metal so, aber es sind dann halt eben auch nur so 2,5 Songs, die da so abstinken, ne? Und nicht, und da sind dann halt immer noch 7,5 andere, die das nicht tun, ne? Und dann kann man da jetzt auch nicht so unfair sein, ne?
Ja, es klingt doch
Ja.
nach einer fairen Wertung.
Ja. Mathis, das war's mal wieder mit Zeitgeist und du kannst dich gleich wieder in die Podcast-Rente vorläufig verabschieden.
Es sind nämlich die
Ich würde
Tantiemen
mich
für diese
extrem
Folge,
freuen,
weil
wenn
du
wir
so
das
hast.
irgendwann nochmal machen. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde mich extrem freuen, wenn wir das bei Zeiten irgendwann nochmal machen. Und ja, das ist doch, Zeitgeist macht doch immer Spaß. Das ist doch immer cool.
Ja, auf jeden
Ja.
Fall war es wieder ein schöner,
Mathis.
interessanter Ritt mit dir, mal wieder nach einiger Zeit hier zu sitzen. Ja, man wird fast nostalgisch. Ist ja schon wieder ein Weilchen her gewesen. Und
Ja.
ja, kam relativ unverhofft, spontan. Es hat mir Spaß gemacht. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, wie man sagen könnte. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir die Ehre überlässt, mich mit einem schönen Metal-Off zu verabschieden.
Das darfst du gleich machen, aber vorher möchte ich mich auch noch von den Zuhörern verabschieden. Und wenn wir das jetzt hier hin und wieder mal mit in unregelmäßigen Abständen machen, vielleicht schaffst du es ja dann auch wieder dein Mikro rauszukramen, weil ich glaube, man hört so ein bisschen, dass du dein Profi-Equipment in den Schrank verbannt
Ja,
hast.
das hatten wir jetzt gar nicht vorab gesagt mit etwas veränderter Aufnahme. Hier einmal ein anderes Programm, was du, glaube ich, mit Stefan schon länger nutzt. Und ich jetzt in dieser etwas leicht schnellen Aktion, habe ich jetzt einfach mal heute mit einem Headset aufgenommen. Ich hoffe, es klingt nicht zu so
Ja.
schlimm. Aber so die erste Probeaufnahme war jetzt noch irgendwo so im Bereich des Akzeptablen. Und ja, mal schauen.
Ja. Nächstes Mal wieder mit gewohnt guter Audioqualität und mit mehr Vorlauf für uns beide.
Das nennen wir mal in dem Sinne, wie Onkel Tom, einen Fuß in der Tür.
Genau. Genau. So, das war's jetzt für mich, aber auch nicht so richtig.
Bis ich wieder
Mann, das
Geld
war
brauche.
schön. Hat richtig Bock gemacht und natürlich hast du das letzte Wort heute Abend.
Ja, sehr geil. Dann, liebe Leute, level off.